Hören Sie nun Evangelist Richard Ames. Gottes Kirche hat sich zu allen Zeiten bemüht, dem Vorbild Jesu Christi und der Apostel nachzufolgen. Und so werden wir in dieser Predigt heute betrachten, was Gott von uns erwartet, dass wir es tun in Vorbereitung auf das Passa und die Tage der ungesäuerten Brote. Wie wir schon in den Bekanntmachungen von Herr Lieg gehört haben, die Passa-Zeremonie ist nur für getaufte Mitglieder, aber ich möchte auch Sie Teenager ermutigen, und diejenigen, die noch nicht getauft sind, dass sie sich ebenfalls auf die Frühlingsfesttage vorbereiten. Wir brauchen Ziele für das neue Jahr. Wir müssen betrachten, wie wir uns verbessern können, wie wir wachsen können, wie wir uns verändern und weiterentwickeln können. Und übrigens schätzen wir sehr den Beitrag unserer Teenager in den Gemeinden und für das Werk. Manche von denen, die seit langen Jahren Diener in Gottes Kirche sind, waren Teenager, als sie berufen wurden. Auch der Prophet Daniel und seine drei Freunde waren Teenager, als sie in Gefangenschaft nach Babylon geführt wurden. Und nachdem sie ausgebildet wurden, hat Gott sie auf eindrucksvolle Weise gebrauchen können. Und auch manche Teenager in unserer Zeit haben sich Prüfungen und Verfolgungen ausgesetzt gesehen, und sie mussten sich entscheiden, ob sie lieber Gott gehorchen oder ihren Eltern gehorchen sollten. Und natürlich sagt Epheser Kapitel 6 und Vers 1, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Denn das ist recht. Aber ich weiß von manchen, die im Alter von 16 oder 17 Jahren dafür einstehen mussten, was richtig ist. Und sie haben auch heute eine führende Rolle in der Kirche. Und sie trafen diese Entscheidung als Teenager. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen von Kindern in der Kirche. Natürlich sind manche von diesen lustige Geschichten. Eine Tradition des traditionellen Christentums ist es, kleine Kinder bei der Taufe mit Wasser zu besprengen. Und das ist natürlich nicht biblisch. Gottes Kirche folgt dem Vorbild Jesu Christi und der Apostel, dass wir kleine Kinder in den Arm nehmen, ihnen die Hände auflegen und sie segnen. Und die Kirche hat das als Tradition etabliert, in Nachfolge des Vorbilds Christi. Und das tun wir jedes Jahr am Laubhüttenfest. Aber in dieser Geschichte war es der Bruder eines dieser Babys, das so getauft wurde, und er weinte auf der Rückfahrt von der Kirche die ganze Zeit im Auto. Und sein Vater fragte ihn dreimal, was ist los mit dir? Und schließlich antwortete der Junge, der Prediger hat gesagt, er möchte, dass wir in einem christlichen Zuhause aufwachsen. Aber ich wollte lieber bei euch bleiben. So konnte sogar dieser Sohn erkennen, dass seine Eltern vielleicht nicht so christlich handelten, obwohl sie eine angeblich christliche Kirche besuchten. Aber schlagen wir auf 2. Korinther, Kapitel 13. Während wir uns die Anweisungen ansehen, in Vorbereitung auf das Passa und die Tage der ungesäuerten Brote. Hier ist ein allgemeines Prinzip, aber ein sehr tiefgründiges, und es ist sehr wichtig für unser Wachstum als Christen. 2. Korinther, Kapitel 13 und Vers 5. Der Apostel Paulus wurde hier kritisiert, aber er sagte hier, erforscht euch selbst. Und wenn Sie diese Schriftstelle noch nicht markiert oder unterstrichen haben in Ihrer Bibel, dann sollten Sie das tun. Es ist wirklich eine wichtige Anweisung, die Gott uns hier gibt. 2. Korinther, Kapitel 13 und Vers 5. Erforscht euch selbst. Ob ihr im Glauben steht, prüft euch selbst. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Wenn nicht, dann wärt ihr ja untüchtig. Oder wie die Interlinearbibel sagt, dann wärt ihr ja unbewehrt. Vers 6. Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht unbewehrt sind. Nun, hier werden einige wichtige Punkte erwähnt in dieser Schriftstelle. Zunächst, dass wir uns selbst überprüfen sollen, und traditionell sprechen wir jedes Jahr vor dem Passa über dieses Thema. Und es gab einmal einen alten griechischen Philosophen, Sokrates, der im 5. Jahrhundert vor Christus gelebt hat, und eine seiner Aussagen war, erkenne dich selbst. Erkenne dich selbst, denn das unerforschte Leben ist nicht lebenswert. Und so war das ein Prinzip, das die Einwohner von Korinth damals kannten und verstanden. Und der Apostel Paulus gibt uns hier eine sehr viel tiefgründigere Herausforderung. Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Und so müssen wir uns immer wieder selbst überprüfen, und wir müssen natürlich wissen, von welcher Art Glauben wir hier sprechen. Und der Glaube in diesem Zusammenhang ist ein System von Glaubensaussagen, und zwar das wahre System des Glaubens. Die Wahrheit der Glaubenslehre. Haben Sie also für sich selbst überprüft, was die wahren Lehren der Bibel sind? die schon Christus und die Apostel gelehrt haben. Und jedes Jahr folgen wir dieser biblischen Anweisung, uns selbst darin zu überprüfen. Und der Titel dieser Predigt heute ist Selbsterkenntnis und Passavorbereitung. Selbsterkenntnis und Passavorbereitung. Wie erkennen wir uns selbst? Auf weltlicher Ebene haben viele Menschen Eignungstests absolviert oder in Tests ihrer Interessen ausgelotet. Oder sie haben an Persönlichkeitstests teilgenommen. Und wenn sie das noch nicht getan haben, können sie vielleicht dadurch auch etwas mehr über sich selbst erfahren. Paare, die sich verlobt haben, nehmen oft an Programmen teil mit dem Namen Vorbereiten und Bereichern. Und wir haben hier auch drei Prediger, von denen ich weiß, hier in der Gemeinde von Charlotte, die zertifizierte Eheberater sind für dieses Programm Vorbereiten und Bereichern. Herr Leek ist zertifiziert, Herr Rod McNair und Herr Charles O'Gwynn. Wenn also ein junges Paar daran interessiert ist und mit dem Gedanken spielt, sich möglicherweise zu verloben, dann ist es gut, diesen Test in Vorbereitung zu absolvieren. Er wird Ihnen helfen, sich selbst besser kennenzulernen und er hilft auch in sehr kurzer Zeit zu sehen, ob der mögliche zukünftige Partner und Sie selbst etwas gemeinsam haben oder ob Sie vielleicht Bereiche haben, in denen Sie noch wachsen müssen. Sogenannte Wachstumsbereiche, in denen die beiden Partner noch nicht übereinstimmen. Und es gibt über 13 verschiedene Bereiche, die hier abgeprüft werden, zum Beispiel Familienbeziehungen, Kindererziehungsfragen, Unterhaltungsgewohnheiten, Finanzmanagement und all die anderen Bereiche, mit denen man als Paar in Berührung kommt. Und das ist nur einer der Wege, wie man sich selbst besser erkennen kann. Und er war bereits eine große Hilfe für viele junge Paare, die aneinander Interesse hatten und mehr übereinander erfahren wollten. Manche von uns haben Schwierigkeiten, sich selbst zu erkennen. Robert Burns war ein Dichter aus England aus dem 18. Jahrhundert und er beschrieb die Unfähigkeit, sich selbst zu erkennen, in einem Gedicht an eine Laus. O möge es eine Macht uns geben, uns selbst zu erkennen, wie andere uns erleben. Und wir wissen oft nicht, wie wir auf andere wirken. Und in unseren Rednerclubs haben wir oft Videoaufnahmen von den Reden, sodass der Redner später selbst sehen kann, habe ich das gemacht? Sehe ich wirklich so aus? Und ich sollte es vielleicht nicht öffentlich bekennen, aber wenn ich meine Predigten so ansehe, dann habe ich oft die Gewohnheit, mit dem Ring an meinem Finger zu spielen. Nun werden Sie mich sicher beobachten für den Rest der Predigt, wie ich das mache. Aber wir erkennen das nicht selbst, es sei denn, wir sehen uns selbst aus einer anderen Perspektive. Aber manche weigern sich, sich selbst in dieser Hinsicht zu überprüfen. Sie leben lieber in einem Zustand der Selbstverleugnung. Sie leugnen vielleicht, dass sie ein Alkoholproblem haben. Leugnen vielleicht, dass sie süchtig nach Pornografie sind. Leugnen vielleicht, dass sie süchtig sind nach irgendwelchen Drogen. Aber jetzt ist Zeit für die Realität. Jetzt, während wir uns dem Ende nähern, müssen wir uns der Realität stellen. Manche von Ihnen haben vielleicht die letzte Ausgabe des Newsweek-Magazins gesehen, das diese Woche erschienen ist. Das Titelblatt sagt Apokalypse jetzt. Tsunamis, Erdbeben, Kernschmelzen, Revolutionen, wirtschaftliche Zusammenbrüche. Was in aller Welt kommt als nächstes? Wir müssen der Realität ins Auge blicken. Und deswegen sind viele von Ihnen ja hier, weil Sie die Realität erkannt haben. Ihr Lebensstil ist nicht länger Wein, Weib und Gesang, weil Sie der Realität entfliehen möchten. Sie stellen sich der Realität. Und ich musste selbst auch diesen Prozess durchmachen. 1959, als ich mich selbst mit der Bedrohung durch einen Nuklearkrieg auseinandersetzte, zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion. Und die politische Strategie hieß damals MAD, M-A-D, auf Deutsch übersetzt gegenseitige garantierte Zerstörung. Wenn irgendjemand von beiden Seiten den Krieg beginnen würde, dann wussten wir, dass völlige Zerstörung für beide Seiten die Folge sein würde. Und diese Furcht hielt uns vom Atomkrieg ab. Aber das ist alles, was ich damals erkennen konnte. Einen drohenden Atomkrieg. Diejenigen, die jetzt in Japan durch die Kernschmelze leiden, leiden auch unter der Realität. Und Sie haben von Herrn Leek gesehen, dass er in der Bekanntmachung geschrieben hat, im Wochenbericht, wie Dr. Winne geschrieben hat, seien Sie vorbereitet. Und in unseren öffentlichen Bibelvorträgen stelle ich auch gelegentlich die Frage, haben Sie für eine Woche einen Wasservorrat zu Hause? Haben Sie Essensvorräte? Und nur ein sehr kleiner Prozentsatz von diesen Leuten sind wirklich vorbereitet. Aber wir in Gottes Kirche müssen vorbereitet sein. Wie Dr. Winnell in seinem Kommentar auch geschrieben hat, ja, wir erwarten, dass Gott für uns sorgt, aber wir müssen auch unseren Teil tun. Und ich hoffe, dass Sie diesen Kommentar lesen und wirklich danach handeln und eine Inventur machen und sehen, was Sie haben. Diejenigen von uns, die in Südkalifornien gelebt haben, haben schon einige Erdbeben erlebt. Und Sie wissen, dass Sie da so etwas wie einen Notvorrat haben müssen. Und ich habe noch in meinem Auto so einen Notvorrat aus meiner Zeit in Kalifornien. Und man muss natürlich auch vorbereitet sein, zu jedem Zeitpunkt evakuiert werden zu können. Wenn irgendjemand Ihnen sagt, Sie müssen Ihr Haus räumen, was bei manchen von uns schon passiert ist, mir nicht persönlich, aber ich kenne Leute, denen es passiert ist, besonders in Südkalifornien, wo es oft Buschbrände gibt, die auch die Häuser bedrohen, sie mussten das Haus evakuieren. Und wenn Sie plötzlich Ihr Haus evakuieren müssen, was nehmen Sie mit? Nun, ich hoffe, Sie nehmen Ihre Bibel mit. Und ich kenne einen meiner Freunde, der extra eine Tasche vorbereitet hat für solche Fälle. Und da steht alles bereit im Schrank. Und so kann er alle Wertsachen mit einem Griff mitnehmen. Und wir müssen vorbereitet sein und uns der Realität stellen. Und wenn wir uns selbst überprüfen, stellen wir uns auch der Realität. Und Christus zeigte, was die Gesamtheit der Glaubenslehre bedeutet. Lesen wir es noch einmal. In 2. Korinther 13, Vers 5. Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Oder erkennt ihr euch selbst nicht? Erkennen Sie sich selbst? Das ist das Thema der Predigt heute. Dass Jesus Christus in euch ist. Wenn nicht, dann werdet ihr ja unbewehrt. Christus zeigte uns die Glaubenslehre, nach der wir leben müssen. Schlagen wir auf Johannes Kapitel 13. Und das traditionelle Christentum ignoriert so sehr diese Anweisung, und wir haben in Dr. Merediths Predigt schon einiges davon gesehen, als er gesprochen hat über den wahren Jesus Christus der Bibel. Und hier ist ein Beispiel, wie das traditionelle Christentum das Vorbild Christi einfach ignoriert. Und meiner Meinung nach ist es einfach irrsinnig, zu denken, dass es hier traditionelle christliche Lehren gibt, die in Wirklichkeit einfach sagen, wir werden nicht tun, was Jesus Christus getan hat. Er gab uns ein Vorbild, aber er hat ja das Gesetz erfüllt. So brauchen wir gar nichts mehr zu tun. Alles, was er tat, war also nicht zu unserem Vorbild. Aber ist das, was die Bibel sagt? Natürlich nicht. In der Nacht, bevor Jesus Christus gekreuzigt wurde, in Johannes Kapitel 13, Vers 2 heißt es, Johannes Kapitel 13 und Vers 2, und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, Jesus aber, Vers 4, stand vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz. Und Petrus verwehrte ihm natürlich zunächst und Jesus sagte, Vers 8, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Und Jesus sagte, wisst ihr, was die Lehre aus all dem ist, warum ich das alles tue? In Vers 13 heißt es, ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Wie viele traditionelle christliche Kirchen folgen genau dem, was Christus hier gesagt hatte, dass wir tun sollen? Vielleicht gibt es manche, die es tun, und es gibt tatsächlich noch Reste der wahren Kirche überall auf der Welt. Und manchmal kommen sie wieder in Kontakt mit dem hauptsächlichen Leib der Gemeinde und dann finden wir heraus, was sie tun. Und sie tun tatsächlich diese Fußwaschungszeremonie und folgen genau den Anweisungen Christi. Und ja, manche von ihnen sind Überbleibsel der wahren Kirche. Nicht jede Gruppe natürlich, die die Füße wäscht. Das ist nicht das Einzige, worum es geht, wenn es die wahre Kirche betrifft. Aber hier ist eine Anweisung von Christus. Ein Beispiel, Vers 15, habe ich euch gegeben. Damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als dein Herr, auch wenn viele vom traditionellen Christentum sagen, ihre Führer stehen über Christus, denn sie folgen nicht seinem Beispiel. Und der Apostel ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Christus gab ein Beispiel. Und in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 21 heißt es, das ist eine Schriftstelle, die wir auswendig lernen sollten. 1. Petrus 2, Vers 21, wo es heißt, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, das ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Aber das traditionelle Christentum sagt, nein, wir werden diesem Beispiel nicht nachfolgen. Wir tun vielleicht ein paar Dinge, die er gesagt hat. Wir stimmen der Bergpredigt zu, versuchen vielleicht nach der goldenen Regel zu leben, aber sie werden nicht dem Beispiel Christi folgen. Zum Beispiel den wöchentlichen Sabbat zu halten, wo es doch heißt, Christus ist der Herr über den Sabbat. Markus 2, Vers 28. Er ist nicht der Herr über den Sonntag. Und natürlich hat er auch die jährlichen Festtage gefeiert. Das habe ich auch schon in den öffentlichen Bibelvorträgen gezeigt. Johannes Kapitel 7 zeigt zum Beispiel, dass er das Laubhüttenfest gefeiert hat. Und er hat uns ein Beispiel gegeben. Und heutzutage feiern die traditionellen Christen, was sie das Abendmahl nennen, oder die Eucharistie. Und manche Gruppierungen tun das jeden Sonntagmorgen, andere tun es zu anderen Zeiten im Lauf des Jahres. Und hier in den USA haben wir jedes Jahr im Mai, was wir einen Gedenktag nennen. Und an diesem Tag gedenken wir derer, die im Dienst für das Vaterland gefallen sind. Sie gedenken ihre Gefallenen, aber tun sie das jeden Sonntagmorgen? Nein, es ist eine jährliche Gedenkfeier. Und diejenigen, die die Eucharistiefeier jeden Sonntag durchführen, folgen nicht der Anweisung Christi oder seinem Vorbild. Und wir haben übrigens auch in der gegenwärtigen Ausgabe der Zeitschrift Tomorrow's World, ich hoffe, Sie haben auch meinen Leitartikel gelesen. Lassen Sie mich fragen, wie viele von Ihnen haben meinen Leitartikel gelesen über Kriege im Weltraum? Nur 42%. Das muss noch besser werden. Aber wichtiger ist, und ich würde Ihnen empfehlen, den Artikel zu lesen, Ostern oder Passa auf Seite 22. Ostern oder Passa, was sollten Christen feiern? Die Absätze tragen die Untertitel Christianisierung von Festen altertümlicher Sexgöttinnen? Ist es vielleicht das, was Christen angeblich feiern? Ehren sie vielleicht die Göttin Astarte? Weiter heißt es christianisierte Fassade oder eine solide biblische Praxis. Weiter, die Evangelien zeigen, was zu tun ist. Wann wird das Passafest gefeiert? Die Bedeutung der Symbole? Christus ist unser Passalamm und die Lehre des Apostels Paulus. So möchte ich Sie alle ermutigen, die neu sind. Lesen Sie den Artikel Ostern oder Passa, was sollten Christen feiern? Lesen Sie diesen Artikel von Dexter Wakefield in Vorbereitung auf das Passa. Und ich bin sicher, Sie finden darin Informationen, die hilfreich sind. Das erste Passa, von dem in der Bibel berichtet wird, zeigte Gottes Gericht und war die 10. der 10 Plagen im alten Ägypten, wo die Erstgeborenen von Mensch und Tier gestorben sind. Und wir singen davon im Psalm 135, auf Seite 90 in unserem Gesangbuch, das erste Lied, das wir heute gesungen haben. Was aber geschehen war, ist, dass der Herr an denen vorüberging, die das Blut des Lammes an den Türpfosten und am Türrahmen verstrichen hatten, dort wo sie wohnten. Der Herr ging an diesen Wohnungen vorbei, die unter dem Blut standen. Und es heißt, dass der Herr durch diejenigen ging, die nicht unter dem Blut standen, während er an denen vorbeiging, die unter dem Blut standen. Und sie möchten sicher nicht, dass der Herr durch sie durchgeht. Was sie wollen, ist, dass der Herr in seinem Zorn vorbeigeht. Und so geht der Herr in der neutestamentlichen Anwendung an unseren Sünden vorbei. Lesen wir 3. Mose Kapitel 23 und Vers 5. Für diejenigen, die neu sind, 3. Mose Kapitel 23 ist das Kapitel, in dem sie die Liste finden mit allen 7 jährlichen heiligen Tagen und mit den 7 jährlichen Festen. Nicht alle Feste sind heilige Tage, das Passa zum Beispiel ist kein heiliger Tag, aber es ist ein jährlicher Festtag. In 3. Mose Kapitel 23 lesen wir in Vers 5, 3. Mose 23, Vers 5. Am 14. Tage des ersten Monats gegen Abend ist des Herrn Passa. Und wiederum, es ist der Vorabend des 14. Tags im ersten Monat nach Gottes Kalender. Vers 6. Und am 15. Tag desselben Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn. Da sollt ihr 7 Tage ungesäuertes Brot essen. Ist das also nur ein physisches Ritual? Nein, es gibt eine geistliche Lektion, die wir daraus lernen können. Der Apostel Paulus erwähnte in seinem Brief, wo er Geschwister am deutlichsten zurechtwies, was diese Lektion ist. In 1. Korinther Kapitel 5. Und Sie werden gleich noch mehr Details darüber erfahren. Aber lesen wir es kurz. 1. Korinther Kapitel 5, Und hier lesen wir in Vers 7, 1. Korinther 5, Vers 7, darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Und er hat das neutestamentliche Passa eingeführt, in der Nacht, bevor er gekreuzigt wurde. Sie hatten das Passahlamm gegessen, aber dann richtete er die Symbole ein des Blutes, das ist der Wein, ein Symbol für das vergossene Blut, für unsere Sünden, und das gebrochene Brot, für unsere physische Heilung. Und das war der neue Bund, den er zu diesem Zeitpunkt einführte. Nun, da Christus unser Passa ist, Vers 8, hier heißt es, darum lasst uns das Fest feiern. Und wie ich auch in den öffentlichen Bibelvorträgen erwähne, hier haben wir einen Apostel, ein neutestamentliches Gebot, gerichtet an eine heidnische Gemeinde, eines der jährlichen Feste zu feiern, die Tage der ungesäuerten Brote. Warum lasst uns das Fest feiern? Und es heißt hier natürlich, dass sie geistlich gesäuert gewesen sind, in Bezug darauf, dass Sauerteig ein Symbol für Sünde ist, denn sie hatten einen Unzüchtigen unter sich, und Paulus sprach davon, ihn aus der Kirche auszuschließen, in diesem Kapitel. Und es heißt hier, darum lasst uns das Fest feiern, Vers 8, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Eine der Lektionen der Tage der ungesäuerten Brote ist, dass wir die menschliche Natur mit der göttlichen Wesensart ersetzen. Wir ersetzen den Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit der menschlichen Wesensart durch den ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit, und das ist Gottes Wahrheit. Und das ist eine der wunderbaren Lektionen dieses Festes. Und die Protestanten und Katholiken haben keine Ahnung davon, dass dies ein Prozess ist, der ein Leben lang andauert. Und mit Gottes Hilfe und Christus in uns können wir unsere Wesensart ändern, von einer fleischlichen Gesinnung zu einer göttlichen Gesinnung. Und deswegen sind wir alle hier. Aber es braucht das ganze Leben. Denn wir sollen wachsen an Gnade und Erkenntnis Jesu Christi. Vielleicht spreche ich später auch noch davon. Und so heißt es hier, darum lasst uns das Fest feiern. Ein klares Gebot im Neuen Testament. Zurück zu 3. Mose Kapitel 23. Dort heißt es in Vers 7, 3. Mose Kapitel 23, Vers 7, am ersten Tage sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Da sollt ihr keine Arbeit tun. Oder wie es in der Elberfelder Bibel heißt, keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. Die jährlichen Sabbate erfordern also auch, dass wir von unserer normalen Arbeit Abstand nehmen. Es gibt nur eine Ausnahme, was sie an den jährlichen Sabbaten tun können. Außer natürlich am Versöhnungstag. Und ich lese es Ihnen nur vor, Sie können es selbst niederschreiben, auch hier vielleicht an den Rand der Bibel. Denn es heißt in 2. Mose Kapitel 12, Vers 16, am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten, es bezieht sich hier auch auf die Tage der ungesäuerten Brote, und ebenso am siebten Tag eine heilige Versammlung. An diesen Tagen darf keinerlei Arbeit getan werden, nur was von jeder Seele gegessen wird, das allein darf von euch zubereitet werden. Es gibt also eine besondere Gelegenheit hier, während der jährlichen heiligen Tage, wo die Zubereitung von Speisen erlaubt ist. Das ist also 2. Mose Kapitel 12, Vers 16. Die Nacht des Wachens also, der Vorabend des ersten heiligen Tages, während der Tage der ungesäuerten Brote, wird eine Gelegenheit sein für besondere Abendessen, und der Begriff Nacht des Wachens stammt übrigens aus 2. Mose Kapitel 12, Vers 42. Nacht des Wachens, 2. Mose Kapitel 12, Vers 42. Wir treffen uns also da in Gruppen, und Herr Leek wird später noch Bekanntmachungen in dieser Hinsicht geben. Wir sollen uns also auf die Tage der ungesäuerten Brote vorbereiten und auf das Passa. Welche Anweisungen gab Gott uns aber für das Passa? Lesen wir 1. Korinther Kapitel 11, Vers 23. 1. Korinther Kapitel 11, Vers 23. Der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 11, Vers 23, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot. Nun wiederum, manche in der Kirche Gottes glauben, dass man das Passa in der folgenden Nacht feiern soll, so wie die Juden es feiern, aber das ist irrtümlicherweise, nämlich am Vorabend des 15. Nisan. Aber es ist sehr klar hier, was die Nacht war, in der Jesus verraten wurde. Wann hat er also das Passa gefeiert? Es war am Vorabend des 14. Nisan. Und so ist es wiederum sehr klar, wenn Sie dem Beispiel Christi folgen, dann werden Sie es auch so feiern, wie Christus es gefeiert hat. In der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und wir wissen natürlich, dass es durch seine Wunden geschah, dass wir geheilt werden können. Vers 25, desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Muss sagen, manche Protestanten, nun, so oft ihr daraus trinkt, heißt, wir können es tun, so oft wir wollen. Nein, es heißt hier nicht, so oft ihr es tun wollt, sondern so oft ihr daraus trinkt, im Lauf der Jahre eures Lebens, an der Gedenkfeier an diesem Abend. Und es ist eine jährliche Gedenkfeier, und so verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und es heißt hier, tut es zu meinem Gedächtnis. Das Passa ist also eine Gedenkfeier für den Tod Christi. So oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und in Vers 27 heißt es weiter: Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Und sie möchten sicher nicht, dass ihnen das geschieht. Um das also zu vermeiden, was sollten sie tun? Vers 28: Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch, und nicht wenige sind entschlafen. Und der Apostel Paulus hatte einige Zurechtweisung gegeben, zu Beginn dieses Kapitels, weil manche von diesen Leuten betrunken zum Passa erschienen, manche kamen nur dorthin, um ein Fest zu feiern, und es war nicht wirklich ernst und feierlich in Bezug auf das Gedenken an den Tod Christi. Und so folgten sie nicht der Anweisung Christi, das neutestamentliche Passa richtig einzuhalten. Vers 31 ist dann ein sehr wichtiger Vers, der ein Schlüssel dazu ist, wie wir uns selbst erkennen sollen in Vorbereitung auf das Passa. Und das ist vielleicht nicht etwas, was wir gerne tun. Vers 31: Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Viele von uns richten andere, obwohl Jesus in Matthäus 7 gesagt hat: Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Und es gibt einige, die andere verurteilen. Wie ich sie auch schon öfters genannt habe, das sind selbsternannte Fleckenentferner. Sie gehen umher und suchen Flecken bei anderen. Wie es auch in einer Gemeinde war, wo ich Pastor war, und da gab es einen, der jeden anderen in der Gemeinde verurteilte, außer sich selbst. Aber Gott sagt hier: Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Darum, meine lieben Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Hat jemand Hunger, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das andere will ich ordnen, wenn ich komme. Die Gemeinde in Korinth hatte einige Probleme, und der Apostel Paulus versuchte hier, sie wieder auf den richtigen Weg zu bringen, sodass sie das Passa in derselben Weise feiern würden, wie er es angeordnet hatte. So haben wir also einige dieser Anweisungen gesehen, einschließlich der, dass der Mensch sich selbst prüfe. Und wir haben einen Artikel in der Living Church News vom März 2009, der noch auf der Internetseite verfügbar ist, über cogl.org, und geben Sie einfach in das Suchfeld ein: Key to Spiritual Growth, Schlüssel zu geistlichem Wachstum. Und dort werden auch einige Punkte angesprochen, über die ich hier in der Predigt rede. Für den Rest der Predigt heute lassen Sie uns einige Wege betrachten, 7 Wege, wie wir uns selbst prüfen können. 7 Wege, uns selbst zu prüfen. Nummer 1: Beantworten Sie sich die Frage: Wer sind Sie? Beantworten Sie sich die Frage: Wer sind Sie? Vor einigen Jahren hatten wir in der weltweiten Kirche Gottes einen Artikel geschrieben von David John Hill mit dem Titel Was ich bin. Und es war ein sehr inspirierender Artikel, der die Leser dazu ermutigte, einen Aufsatz zu schreiben mit dem Thema Was ich bin. Und der Leser sollte beten und Gott bitten, ihm zu zeigen, wie er sich sehen soll, mit den eigenen Schwächen. Und ich habe das öfter schon getan, und ich weiß, dass es in der Anweisung hieß, wenn Sie ein paar Dinge niederschreiben, die Sie ändern müssen, in denen Sie wachsen und überwinden müssen, dann bitten Sie Gott, Ihnen noch mehr zu zeigen. Und ich weiß, dass ich, nachdem ich einige meiner Probleme niedergeschrieben hatte, gedacht habe, jetzt reicht es eigentlich. Und dann sagte ich zu mir, na gut, ich bete noch etwas, Gott zeige mir noch etwas mehr. Und ich schrieb noch mehr nieder. Und ich dachte wieder, jetzt ist es aber genug. Nein, ich sollte wirklich noch weiter beten und Gott bitten, mir noch mehr zu zeigen, was ich noch überwinden kann. Und es war auf gewisse Weise eine schmerzhafte Erfahrung. Aber es war ein Schmerz, der mich voranbrachte, dass ich erkennen konnte, was ich noch überwinden muss, was ich ändern muss. Und ich würde Sie alle ermutigen, einen solchen Aufsatz zu schreiben. Was ich bin. Und ich glaube, einen meiner Aufsätze fing ich so an. Wer bin ich? Ich bin Richard F. Ames, Sohn von Alice May Hayes Ames und George Franklin Ames, und ich bin ein gezeugter Sohn Gottes und ich bin ein Knecht Christi. Ich weiß, wer ich bin, und Sie alle müssen wissen, wer Sie sind. Das wird Ihnen helfen, wie es der Apostel Paulus formuliert hat, dass wir uns selbst prüfen. Identität ist ein sehr wichtiger Teil von Gottes Berufung, für jeden Einzelnen von uns. Nur um Ihnen etwas auf nationaler Ebene zu zeigen, in der Zeitung Jerusalem Post vom 11. bis 17. März gab es einen Artikel, tatsächlich mehr einen Kommentar, mit dem Titel »Wieso brauchen wir überhaupt einen jüdischen Staat?« geschrieben von Professor Gil Troy, einem Professor für Geschichte an der Universität von Montreal, der auch Autor des Buchs ist »Warum ich ein Zionist bin. Israel, die jüdische Identität und die Herausforderungen von heute«. Und sein neuestes Buch trägt den Titel »Die Reagan-Revolution – Eine kurze Einführung«. Und sein Kommentar behandelt das Thema »Was ist die Identität von Israel? Hat Israel eine Identität?« Und er sagt, das Judentum ist nicht nur eine Religion. Vor einigen Jahren sagte mein Lehrer, Dr. Steve Copeland, das Judentum ist wie ein Doppelkeks. Wie der Doppelkeks beide Schichten braucht, den Keks und die Schokolade, um ein Doppelkeks zu sein, so erfordert auch das Judentum beide Schichten, die religiöse und die nationale. Ist das Passa ein Feiertag für die religiöse Erlösung oder für die nationale Befreiung? Ja. Ist die Klagemauer ein heiliger religiöser Ort oder ein nationaler historischer Ort? Wiederum ja. Zu einem Volk zu gehören und nicht nur zu einer Religion, das macht unsere Identität aus. Aber kennen Sie Ihren nationalen Auftrag? Kennen Sie wirklich Ihre Identität? Gehen Sie zurück in der Geschichte, lesen Sie die Bibel? Wenn Sie heute Israel besuchen, dann sind nur 12%, wie es eine Umfrage gezeigt hat, tief religiös in Israel. Der Rest ist weltlich eingestellt. Und so blicken Sie mehr auf eine traditionell geprägte Geschichte zurück, eher als auf eine biblische Geschichte. Professor Troy kommt zu der Schlussfolgerung, Herschel hatte recht mit seinem Begriff Alt-Neuland, denn wir können das Beste von heute und von gestern genießen und so eine dynamische, moderne Identität schaffen, verankert in Tradition. Eine solche Dynamik sollte angenommen und gefeiert werden. Und deswegen verwenden wir bei unseren Feiertagen auch das Gedenken an traditionelle Werte. Er möchte also, dass deren moderne Identität in Traditionen verankert ist, was natürlich in Ordnung ist, zu einem gewissen Grad. Aber welche Tradition meint er? Meint er die Tradition der hebräischen Schriften, die den Stamm Juda identifizieren? Schließt das die Identität von Juda und den göttlichen Auftrag ein? Was ist der Auftrag? Was ist der Auftrag der Vereinigten Staaten? Diese Frage habe ich auch beim öffentlichen Bibelvortrag gestellt, mit dem Titel Erntedank und unser nationaler Auftrag. Und darüber haben wir auch einen Kommentar auf der Webseite. Wissen Sie, was unser nationaler Auftrag sein sollte für die USA? Wissen Sie, was unser nationaler Auftrag sein sollte für das moderne Israel, für den Stamm Juda? Die Antwort finden wir hier in 5. Mose Kapitel 4. Schlagen wir das auf, 5. Mose Kapitel 4. Das ist ein Beispiel für eine nationale Identität, um zu identifizieren, wer Sie sind, wer ich bin. Und in gewissem Sinne ist der Auftrag, der hier in 5. Mose Kapitel 4 gegeben wird, ein nationaler Auftrag. Aber nun ist es übertragen worden zu einem geistlichen Auftrag. Als Teil des geistlichen Leibes Christi haben wir in der Kirche Gottes diesen Auftrag zu erfüllen. 5. Mose Kapitel 4 und Vers 5. Mose sagte hier zu Israel, bevor sie den Jordan überquerten und in das heilige Land zogen, 5. Mose Kapitel 4, Vers 5, sieh, ich habe euch gelehrt Gebote und Rechte, wie mir der Herr, mein Gott, geboten hat, dass ihr danach tun sollt im Lande, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen. So haltet sie nun und tut sie, denn dadurch werdet ihr als weise und verständig gelten bei allen Völkern, dass wenn sie alle diese Gebote hören, sie sagen müssen, ei, was für weise und verständige Leute sind das, ein herrliches Volk. Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem ein Gott so nahe ist wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Und wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie dies ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Vers 9, hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben, und dass es nicht aus deinem Herzen kommt dein ganzes Leben lang. Und du sollst deinen Kindern und Kindeskindern kundtun. Der allmächtige Gott sagte hier durch Mose, hier ist eure Identität, hier ist euer Auftrag. Alle anderen Nationen um euch herum werden euer Licht sehen, euer Beispiel, euren wunderbaren Gehorsam gegenüber den Gesetzen Gottes, und sie werden sagen, was für ein herrliches Volk. Wo ist so ein herrliches Volk, dem ein Gott so nahe ist? Das sollte der Auftrag der Vereinigten Staaten werden. Und das sollte auch der Auftrag des Stammes Juda sein. Sie kennen den Auftrag nicht mehr. Aber kennen Sie Ihre Identität? Kennen Sie Ihren Auftrag? Wir haben alle den Auftrag, Gottes Werk zu unterstützen. Und in der Tomorrow's World Zeitschrift Mai-Juni, die nächsten Monat erscheint, ist der Leitartikel von Dr. Meredith, was ist das Werk Gottes? Und wir in Gottes Kirche haben einen Auftrag. Und ich möchte Sie ermutigen, sich unsere offiziellen Glaubensgrundsätze durchzulesen, die Sie ebenfalls auf der Webseite weltvonmorgen.org finden, unter der Rubrik Wir über uns. Dort stehen die offiziellen Glaubensgrundsätze der Living Church of God. Das können Sie auf der Webseite weltvonmorgen.org finden. Zusammenfassung also für Punkt 1. Wir müssen wissen, wer wir sind, was unser Auftrag ist. Nummer 1, der erste Weg, wie wir uns selbst überprüfen sollen und uns auf das Passa vorbereiten sollen, ist, beantworten Sie sich die Frage, wer sind Sie? Nummer 2, in der Vorbereitung auf das Passa und uns selbst zu prüfen, ist, beschreiben Sie die menschliche Wesensart. Beschreiben Sie die menschliche Wesensart. Es ist unglaublich, wie viele Menschen auf der Welt nicht wirklich wissen, was die menschliche Wesensart ist, wie die Bibel sie beschreibt. Sogar Psychologen können Verhalten identifizieren und sie sehen Verhalten in Menschen und haben eine ganze Wissenschaft daraus gemacht, aufgrund dieser Beobachtungen. Und trotzdem wissen sie nicht wirklich, was die menschliche Wesensart wirklich ist, obwohl die Bibel es uns klar sagt. Und ich habe in einer Fernsehsendung vor einigen Jahren gesagt, was die menschliche Wesensart ist. Das war auch der Titel der Fernsehsendung. Und ich weiß, viele langjährige Mitglieder können es auch sagen. Es ist ein Vers, den wir auswendig lernen sollten. Welchen Vers würden Sie zuerst aufschlagen, wenn es darum geht, in der Bibel eine Beschreibung der menschlichen Natur zu finden? Jeremia 17, Vers 9. Das ist eine gute Beschreibung. Schlagen wir das auf, Jeremia, Kapitel 17 und Vers 9, wo Gott durch den Propheten Jeremia offenbart, was unsere menschliche Wesensart ist. Und ich kann Ihnen sagen, sogar als fleischlich gesinnter Teenager, der ich damals war, konnte ich voraussagen, wenn ich mit einem anderen diskutierte, welche Widerworte nun kommen würden. Wenn ich das und das sagte, würde der andere genau das und jenes sagen. Es war vorhersehbar. Die menschliche Natur war einfach vorhersehbar. Jeremia Kapitel 17 und Vers 9. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Oder wie es in der revidierten Elberfelder Bibel heißt, trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Das ist eine sehr treffende Beschreibung für unsere Wesensart. Sie müssen also ihre eigene menschliche Wesensart kennen. Vielen fällt es leicht, die menschliche Wesensart in anderen zu erkennen. Wenn Sie ein rebellisches Kind beobachten oder Sie sehen, wie andere Menschen zügellos leben, aber Sie können nicht Ihre eigene menschliche Wesensart erkennen. Und ein Teil der Reue ist es, ich gehe nicht durch die ganze Serie, aber ich möchte ein paar Punkte besprechen darüber, was Reue ist, aus der Predigt, die ich am Fastentag gegeben habe, mit dem Titel Fasten und Reue. Johannes der Täufer hatte gesagt, ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Das kann durch einen Schock oder eine Warnung geschehen. Und für mich war es eine Warnung, weil ich damals, 1959, nur einen Atomkrieg am Horizont aufkommen sah. Und ich musste hoffen gegen alle Hoffnung, und so ist vielleicht der erste Schritt zur Motivation, sich zu verändern, die Erkenntnis, dass eine Gefahr bevorsteht. Und das sagte Johannes der Täufer auch zu den Pharisäern. Aber dann muss es zu einer größeren Entschlossenheit kommen, nämlich zu erkennen, was wir ändern müssen. Welche Sünden habe ich begangen? Und dann beginnt man zu sehen, wie es der Apostel Paulus gesagt hat, ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Er konnte in den Spiegel des Gesetzes Gottes blicken und sich selbst erkennen und seine menschliche Natur erkennen. Und darin wird auch Sünde definiert. Sünde ist Gesetzesübertretung, wie es in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 4 heißt, in manchen Übersetzungen. Die Bibel definiert, was Sünde ist. Und natürlich, wenn jemand behauptet, das Gesetz ist abgeschafft, dann ist auch die Sünde abgeschafft, wenn man dieser falschen Lehre folgt, die im Protestantismus vertreten wird. Denn Paulus sagte, wo aber das Gesetz nicht ist, da ist auch keine Übertretung. Wenn also jemand das Gesetz für abgeschafft erklärt, dann gibt es auch keine Sünde mehr. Aber Gottes geistliches Gesetz ist heilig, gerecht und gut, wie Paulus auch schrieb. Man muss also die Sünde erkennen. Identifizieren Sie die Sünde. Und dann, anschließend, müssen Sie erkennen, nicht nur haben Sie gesündigt, sondern Sie sind ein Sünder. Betrachten Sie die Geschichte vom Zöllner und Pharisäer. Was sagte der Zöllner? Der Pharisäer hatte gesagt, ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Aber der Zöllner wollte nicht mal die Augen zum Himmel erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Und das Griechische hat hier in Lukas 18, Vers 13 den bestimmten Artikel. Es sagt hier nicht, Gott sei mir gnädig einem Sünder, wie meine ganzen anderen Freunde, sodass man sich praktisch selbst rechtfertigen würde, indem man sich in eine ganze Gruppe von Sündern stellt. Nein, es sagt hier, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Er übernahm die Verantwortung für seine eigenen Sünden. Und Jesus sagte, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Sie müssen also erkennen, Sie haben nicht nur gesündigt. Ich erinnere mich an den Tauftouren früher, wo wir noch nicht so viele Gemeinden hatten, haben wir oft die Leute gefragt, in der Taufberatung, was denken Sie über Ihr vergangenes Leben? Und dann kam manchmal die Antwort, oh, ich habe mein ganzes Leben versucht, gut zu sein. Dann habe ich gefragt, haben Sie jemals etwas falsch gemacht? Dann sagte man zum Beispiel, ja, ich glaube, ich habe mal früher irgendwann einen Apfel gestohlen. Nun, Jesus sagte, er kam nicht, um die Gerechten zu retten, in diesem Fall die Selbstgerechten. Diese Person konnte ihre eigene Wesensart noch nicht erkennen. Aber das müssen wir erkennen, unsere menschliche Wesensart. Und man kann auch das 42. Kapitel von Hiob lesen, wo Hiob zu der Schlussfolgerung kommt, in Hiob 42, Vers 5. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Letztlich erkannte er seine eigene Wesensart im Vergleich mit der Herrlichkeit und Macht des allmächtigen Schöpfergottes. Wie sieht Ihre menschliche Natur aus? Schlagen wir auf Jakobus Kapitel 1. Jakobus Kapitel 1 und Vers 21. Können Sie sich im Spiegel des Gesetzes Gottes erkennen? Jakobus 1, Vers 21. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen oder eure Seelen zu retten. Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Man kann sich also selbst betrügen, selbst täuschen. Und es gibt Menschen, denen wir versuchen zu helfen, wie es manche Menschen gibt, die in einem Zustand der Selbstverleugnung leben, wie man manchmal auch in Fernsehprogrammen sehen kann, wo Familien ihre Probleme lösen, wo zum Beispiel der Vater ein Alkoholiker ist, es aber leugnet, und die ganze Familie redet auf ihn ein und sagt, schau mal Papa, du verlierst immer öfter deine Selbstkontrolle. Und dann sagt zum Beispiel der Vorgesetzte von der Arbeit, sie können nicht mehr leisten, was von ihnen erwartet wird. Und alle versuchen, dieser Person zu helfen, sich selbst zu erkennen. Denn man kann sich selbst täuschen. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Vers 24. Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat. Wir müssen also an den Punkt gelangen, wo wir unsere eigene menschliche Wesensart erkennen. Und manchmal haben wir blinde Flecken, geistliche blinde Flecken. Im Wörterbuch gibt es eine Definition für blinde Flecken. Zum einen ist es der Punkt in der Retina, in der Netzhaut, wo es keine Lichtempfindlichkeit gibt, weil dort der Sehnerv in das Auge eintritt. Und ich weiß noch, als ich vor vielen Jahrzehnten am Biologieunterricht teilgenommen habe, da gab es ein kleines Experiment, um den optischen blinden Fleck zu finden, wo man zwei Punkte auf ein Papier malt und dann mit einem Auge den einen Punkt fixiert und dann der andere Punkt verschwindet. Und so findet man den blinden Fleck, der verursacht wird durch das Eintreten des Sehnervs in die Netzhaut. Es gibt also einen physischen blinden Fleck. Aber das Lexikon definiert auch einen psychologischen blinden Fleck. Das ist ein Gebiet, in dem eine Person es nicht schafft, zu verstehen oder zu beurteilen, wie er oder sie sich verhält. Mit anderen Worten, wir haben alle unsere blinden Flecken. Man denkt vielleicht, man verhält sich ganz gut, alles läuft rund, aber es gibt einen kleinen Bereich im Leben, den man selbst nicht sehen kann, aber andere sehen es sehr deutlich. Und das wird als psychologischer blinder Fleck bezeichnet. So brauchen wir also auch den Mut, uns selbst zu überprüfen, indem wir andere fragen, wie sie uns beurteilen. Und das ist auch etwas, was ich nicht gerne tue, aber ich habe es getan, weil ich wusste, dass ich diese Predigt heute geben würde. Und so habe ich den Mut gefasst und meine Frau gestern Abend beim Abendessen gefragt, Liebling, gibt es etwas, was ich ändern muss? Was siehst du in mir, was ich ändern soll? Nun, sie war freundlich und sagte mir etwas, was ich ändern könnte. Und dann war ich an der Reihe. Nun, sie fragte mich, gibt es auch etwas, was ich in meinem Leben ändern soll? Und ich sagte ihr auch etwas. Nichts zu tiefgründiges. Und sie fragte mich wieder, gibt es noch etwas anderes? Und das war sehr ermutigend. Wir müssen erlauben, dass andere uns helfen, unsere eigenen blinden Flecke wahrzunehmen. Ja, es gibt immer Bereiche, in denen wir uns ändern können. Manchmal sind diese Bereiche sehr ernsthaft. Und der Apostel Paulus sprach davon in Römer Kapitel 7, Verse 13 bis 24. Sie brauchen es nicht aufschlagen, ich sage es Ihnen nur. Römer 7, Verse 13 bis 24, wo er auch sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Ein Teil der Reue ist es also, dass man sich selbst erkennt und sagt, ich bin menschliche Natur und ich muss verändern, was ich an Eifersucht, Begierde, Habgier, Selbstsucht in mir habe. Hin zu Gottes Wesensart göttlicher Liebe, um wie Hiob sagen zu können, ich spreche mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Sie müssen also ihre eigene menschliche Wesensart erkennen, um fähig zu sein, sie zu verstehen und motiviert zu sein, sich zu ändern. Nummer 2. Der zweite Weg also, um uns selbst zu überprüfen, ist, beschreiben Sie Ihre menschliche Natur. Nummer 3 ist, haben Sie den innigen Wunsch, sich zu verändern und zu überwinden? Haben Sie den innigen Wunsch, sich zu verändern und zu überwinden? Wenn Sie einmal Ihre menschliche Wesensart erkannt haben, wenn Sie einmal erkannt haben, was sich ändern muss, dann müssen Sie den Wunsch haben, sich zu ändern und zu überwinden. Das Problem mit der Irrlehre, dass man ein für alle Mal gerettet ist, ist, dass es keinen Grund mehr gibt, sich zu ändern. Und man behauptet dann, ja natürlich, man muss Gutes tun und dies und jenes, aber man ist sowieso gerettet. Macht euch keine Sorgen. Wenn man über die Stränge schlägt, kein Problem. Nein, das ist keine göttliche Lehre. Der ganze Zweck des menschlichen Lebens ist es ja, zu wachsen an Gnade und Erkenntnis Jesu Christi. Während des ganzen Lebens. Es gibt eine andere Geschichte von Kindern in der Kirche, eine lustige Geschichte. Man hörte einen kleinen Jungen, wie er betete: Herr, wenn du es nicht schaffst, mich zu einem guten Jungen zu machen, ich habe immerhin Spaß bis dahin. Zitat Ende. Nun, das ist wiederum die falsche Lehre, wo es heißt, bleib wie du bist. Nein, wir müssen bereuen. Das ist das fehlende R-Wort, von dem Herr Meredith in einem Artikel in der Thomas World gesprochen hat, das so viele Prediger in der Welt vernachlässigen. Sie sagen ihren Zuhörern nicht, dass sie Reue haben müssen. Aber wir sagen es unseren Zuhörern. Sie müssen bereuen. Wie es auch Jesus in Markus 1, Vers 14 und 15 gesagt hat. Das erste, was Jesus gesagt hat, als er vom Reich Gottes predigte, war, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und er predigte das Evangelium vom Reich Gottes. Nummer 3 ist also, wir müssen den Wunsch haben, uns zu verändern und zu überwinden. Schlagen wir 2. Petrus Kapitel 3, Vers 18 auf. Ich habe es schon zitiert, aber jetzt schlagen wir es bitte auf, um es zu lesen. 2. Petrus Kapitel 3, Vers 18, auch ein Vers, den wir auswendig lernen sollten. 2. Petrus 3, Vers 18, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Ihm sei Ehre, jetzt und für ewige Zeiten. Wie wachsen wir? Nun, wir entwickeln uns im Lauf der Zeit. Wir verändern uns, wir reifen im Lauf der Zeit. Was ist Gnade? Ich habe diese Frage schon mal gestellt. Wie viele von Ihnen kennen den ersten Vers der Bibel? Nun, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann, eine andere Frage war, wie lautet der letzte Vers der Bibel? Wie viele können ihn zitieren? Offenbarung Kapitel 22, Vers 21. Wie viele von Ihnen können diesen Vers zitieren? Oh, das ist ein wirklicher Fortschritt. Letztes Mal, wo ich gefragt habe, gab es nur 3, die ihn zitieren konnten. Jetzt sind es schon 11. Sehr gut. Nein, 15 sind es sogar. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Der letzte Vers der Bibel. Es ist eine wunderbare und trostreiche Zusage, die Gott uns gibt. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Seine Zuwendung, seine Barmherzigkeit, seine Segnungen seien mit euch. Und wir müssen innerhalb dieses Rahmens wachsen. Von Gnade, von Zuwendung im Charakter Christi. Und wenn wir also überwinden und uns ändern müssen, müssen wir auch 2. Petrus Kapitel 3, Vers 18 verstehen. Es ist eine Anweisung für uns, dass wir wachsen sollen. Und die Tage der ungesäuerten Brote zeigen unseren Teil an Gottes Heilsplan. Wir müssen den Sauerteig herausnehmen als ein Symbol der Sünde. Wir müssen überwinden den Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit. Und wir bitten Gott, ihn zu ersetzen durch den ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Und wir lernen mehr über Überwinden, wie wir überwinden und was wir überwinden sollen, durch die Botschaften, die wir an den heiligen Tagen hören werden. Und Gott gibt uns eine ganze Lebensspanne zum Wachsen und Überwinden. Und schauen wir uns noch eine weitere Verheißung an, bevor wir zu Punkt 4 kommen. Nummer 3 war, haben Sie den Wunsch, sich zu verändern und zu überwinden? Und es gibt eine wunderbare Verheißung dafür, die mit einer lebenslangen Spanne des Wachsens und Überwindens zu tun hat. Philipper 1 und Vers 6. Philipper 1 und Vers 6, der Apostel Paulus schreibt hier, Philipper Kapitel 1 und Vers 6, ich bin doch in guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Diese Verheißung haben sie. Sie müssen natürlich ihren Teil tun und während der Tage der ungesäuerten Brote werden sie mehr über diesen Anteil in Gottes Heilsplan hören. Nummer 3, wie wir uns selbst überprüfen und uns auf das Passa vorbereiten sollen, ist also, haben sie den Wunsch, sich zu ändern und zu überwinden. Nummer 4 ist, fragen Sie sich selbst, habe ich eine Einstellung der Reue? Manche Menschen haben eine selbstgerechte Einstellung. Sie sind sehr dickköpfig. Manche Menschen haben ein Problem mit Zorn oder mit Nachlässigkeit. Fragen Sie sich selbst, habe ich eine reuevolle Einstellung? Haben Sie Ihre Sünden bereut? Haben Sie sich selbst dazu verpflichtet, eine reuevolle Einstellung beizubehalten? Bis zum Ende ihres Lebens. Schlagen wir auf 2. Korinther Kapitel 7. 2. Korinther, Kapitel 7. Ich habe bereits Matthäus Kapitel 3, Verse 7 und 8 zitiert, wo Johannes der Täufer die Pharisäer gewarnt hat, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. 2. Korinther, Kapitel 7, etwas, was Sie im Sinne von Früchten in Ihrem Leben betrachten können. 2. Korinther 7, wir beginnen mit Vers 8. Der erste Brief an die Korinther war sehr stark formuliert. Und der Apostel Paulus machte sich sogar Sorgen, er sei zu stark formuliert gewesen. Er dachte, er hätte sie beleidigen können. Aber nein, sie reagierten auf seine Zurechtweisung. Und so konnte sogar derjenige, der Unzucht begangen hatte und bereut hatte, wieder zurück in die Gemeinde kommen. Paulus sagte, er kann wieder zurückkommen, weil er bereut hat. Vers 8, Paulus spricht hier von seinem ersten Brief. 2. Korinther 7, Vers 8. Denn wenn ich euch auch durch den Brief traurig gemacht habe, reut es mich nicht. Und wenn es mich reute, ich sehe ja, dass jener Brief euch wohl eine Weile betrübt hat, so freue ich mich doch jetzt nicht darüber, dass ihr betrübt worden seid, sondern darüber, dass ihr betrübt worden seid zur Reue. Denn ihr seid betrübt worden nach Gottes Willen, so dass ihr von uns keinen Schaden erlitten habt. Vers 10, denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit oder zur Rettung eine Reue, die niemand reut. Die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Und ich hatte auch schon diese Traurigkeit der Welt, als ich ein junger Erwachsener war, ein Teenager, als man mich geschnappt hatte und ich schuldig war, da tat es mir leid. Aber was tat mir leid? Es tat mir leid, geschnappt worden zu sein. Es tat mir leid, dass ich nun bloßgestellt wurde. Es war nicht die Sünde, die Gesetzesübertretung, die mir leid getan hatte. Und das ist der Unterschied zwischen göttlicher Traurigkeit und weltlicher Traurigkeit. Vers 11 siehe eben dies, dass ihr betrübt worden seid nach Gottes Willen, welches Mühen hat das in euch gewirkt? In der heutigen Welt bemüht man sich nicht mehr darum, Sünde abzulegen. Vor kurzem habe ich eine Predigt im Auto gehört, wo es darum ging, was Gott ein Greuel ist. Und ich dachte bei mir, das wäre ein gutes kleines Bibelstudium, durch die Bibel zu gehen und zu sehen, was Gott alles ein Greuel nennt. Zum Beispiel heißt es in einer Stelle, Zwietracht unter Geschwistern zu säen, ist Gott ein Greuel. Ich glaube, das steht in Sprüche Kapitel 6, Vers 19. Und das musste ich auch öfters gebrauchen, wenn ich Pastor war in Gemeinden. Man lässt nicht zu, dass Rebellen Sauerteig in der Gemeinde verbreiten. Und das war auch, was der Apostel Paulus unterbinden musste im ersten Korintherbrief. Und so müssen wir uns also mühen, dass wir verabscheuen, was Gott ein Greuel nennt. Wie es auch in Sprüche 8, Vers 13 heißt, die Furcht des Herrn hasst das Arge, Vorfahrt und Hochmut, bösen Wandel und falsche Lippen. Hasse ich das? Das bedeutet es, den Herrn zu fürchten. Aber die Gesellschaft heute heißt so ziemlich alles gut. Jeden Greuel, den die Gesellschaft begeht, dazu sagen sie, es ist okay, mach dir doch keine Sorgen. Das ist alles normal. Nein, wir müssen uns mühen, uns dagegen zu stellen. Dafür einzutreten, was richtig ist. Wir müssen Unwillen gegenüber dem Bösen haben, die Furcht Gottes, das Verlangen, das Gute zu tun und den Eifer, das Gute zu tun. Wie es in 2. Korinther 7, Vers 11 weiter heißt. Dass wir mit Eifer überwinden und nicht sagen, nun, ich habe etwas Falsches getan, aber im Hinterkopf schon zu denken, weißt du, ich glaube, ich werde es wieder tun. Das ist keine göttliche Traurigkeit. Göttliche Traurigkeit sagt, ich werde es nicht wieder tun, mit Gottes Hilfe, und ich werde alles daran setzen, das Gegenteil zu tun. Ich werde mich bemühen, das Positive zu tun und das Negative abzulegen. Vers 11, eben dies, dass ihr betrübt worden seid nach Gottes Willen. Welches Mühen hat das in euch gewirkt? Dazu Verteidigung, Unwillen, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in allen Stücken bewiesen, dass ihr rein seid in dieser Sache. Die Gemeinde von Korinth hat also diese rechtschaffene Frucht der Buße gezeigt. Und wir müssen Gott um diese Gabe der Reue bitten. Vor einigen Jahren, als die Menschen in China sehr arm waren, und es ist auch heute noch so, dass große Teile der Bevölkerung sehr arm sind, obwohl das Land insgesamt wohlhabend ist, in den städtischen Gebieten, wurden wir gefragt, haben Sie eine Träne für China vergossen? Und das hat damals meine Aufmerksamkeit erregt. Machen wir uns Gedanken um andere Menschen in anderen Teilen der Welt. Wie wir auch in der Kurzpredigt gehört haben, wenn Sie die Gelegenheit haben, besuchen Sie Geschwister in anderen Teilen der Welt. Und ich frage Sie heute, haben Sie eine Träne vergossen in Bezug auf die Tragödien, und das Leiden der Menschen heute. In Japan zum Beispiel oder in Chile, wo dankenswerterweise die Bergarbeiter doch gerettet wurden, nachdem sie fast 90 Tage etwa 800 Meter unter der Erde verbringen mussten. Nun, wir sollen uns darüber Gedanken machen und unsere Gebete können einen Unterschied machen. Deswegen sagt Gott in 1. Timotheus Kapitel 2, dass wir Fürbitte leisten sollen für andere Menschen. Dass wir beten sollen für Könige, für die Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Schlagen wir auf 1. Johannes Kapitel 1. 1. Johannes Kapitel 1. Und während wir dahin gelangen, uns selbst zu erkennen, wir möchten, dass Gott uns unsere blinden Flecke zeigt, sodass wir diese überwinden können. 1. Johannes Kapitel 1 und Vers 9. Hier heißt es, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Das ist wiederum eine wunderbare Verheißung, die Gott uns hier gibt, wo es in Vers 7 heißt, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir also eine reuevolle Einstellung haben, unsere Sünden anerkennen, zum Ausdruck bringen, dass uns unsere Sünden leid tun, dass wir um Vergebung für unsere Sünden bitten, dann heißt es hier in Vers 9, dass Gott treu ist und uns die Sünden vergibt. Nummer 4 ist also, fragen Sie sich selbst, habe ich eine reuevolle Einstellung? Nummer 5, fragen Sie sich, bete ich jeden Tag? Haben Sie im vergangenen Jahr einen Tag vorbeigehen lassen, ohne gebetet zu haben? König David betete 3-mal am Tag. Psalm 55, Vers 18. Abends und morgens und mittags will ich klagen und heulen. Und Daniel 6 und Vers 11. Auch Daniel ging 3-mal am Tag auf die Knie und betete. Wenn Sie einen Tag verstreichen lassen, ohne gebetet zu haben, dann haben Sie das erste Gebot übertreten. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Sie hatten einen anderen Gott, der wichtiger war, als auf die Knie zu gehen, um ihren Schöpfergott anzuerkennen, der ihnen jeden Atemzug schenkt in ihrem Leben. Und das müssen sie bereuen und Gott um Vergebung bitten. Und sie müssen sich dazu entschließen, es nicht wieder zu tun. Es sei denn, sie sind bewusstlos im Krankenhaus. Entschließen sie sich dazu, zu sagen, ich bete jeden Tag zu dir. Lassen sie keinen Tag verstreichen, ohne gebetet zu haben. Und ich weiß, ich habe es vor einiger Zeit schon mal erwähnt, wo Dr. Meredith früher einmal als Lehrer für die Theologieklassen am College gesagt hatte, er sagte zu den jungen Studenten, sie müssen eine halbe Stunde am Tag auf den Knien beten. Und ich hörte das als ein Student und dachte mir, das ist aber eine lange Zeit. Aber ich habe es beibehalten. Ich weiß nicht, wie viele Jahre es schon her ist seitdem, aber hätte ich es nicht beibehalten, wäre ich heute nicht hier. Bei all den Prüfungen und den Versuchungen, die das Leben mit sich bringt. Wir müssen Gott nahe bleiben, sonst weichen wir vom Weg ab. Und vielen ist das passiert. Fragen Sie sich also, bete ich jeden Tag? Und natürlich 1. Thessalonicher 5, Vers 17, ich werde es nicht aufschlagen, dort heißt es, betet ohne Unterlass. Es muss eine Einstellung sein, dass wir Gott nahe genug sein wollen, sodass wir jederzeit beten können. Es gab auch schon Zeiten, wo ich einfach nur sagen musste, Hilfe! Wenn ich mich in einer Gefahr befand. Und ich musste nicht zweimal darüber nachdenken, dass ich zu Gott beten konnte, als ich Hilfe brauchte in einer Notsituation. Aber wir wollen natürlich auch dem Mustergebet nachfolgen, in Matthäus Kapitel 6, Verse 9 bis 13, dass wir unser Gebet beginnen, indem wir Gott ehren. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wir ehren Gott. Man beginnt nicht mit sich selbst. Man beginnt damit anzuerkennen, dass Gott alle Macht hat als Schöpfer des Universums. Er ist allmächtig, er weiß alles und er ist allgegenwärtig durch seinen Geist, Psalm 139. Man ehrt Gott und ehrt Christus, weil man vor Gottes Thron tritt, durch den Namen Jesu Christi. Und dann schließt man sein Gebet, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Man beginnt also das Gebet, indem man sich auf Gott konzentriert. Und man beendet das Gebet, indem man sich auf Gott konzentriert. Und dazwischen konzentriert man sich auch auf dieses Mustergebet. Dein Reich komme. Warum muss Gottes Reich kommen? Japan? Radioaktiver Niederschlag? was sie nennen möchten. Falsche Religionen, allerlei Kriege und Gewaltherrschaften von Despoten, die Bosheit und Schlechtigkeit in der Welt. Wenn Sie diese Weltereignisse beobachten, dann erkennen Sie, dass wir jeden Tag dafür beten sollen, dass Gottes Reich bald kommt. Und vielleicht sind schon Tage vergangen, wo ich nicht gebetet habe, dein Reich komme, aber ich weiß, dass ich es zum Beispiel gerade gestern 4 oder 5 Mal gebetet habe. Möge dein Reich bald kommen, das habe ich gestern Abend und heute Morgen schon gebetet. Warum muss Gottes Reich kommen? Und ich hoffe, Sie wissen die Antwort darauf, im Innern und dem Gefühl nach, und Sie möchten das von ganzem Herzen. Denn das ist auch, was im vorletzten Vers der Bibel steht, wo es heißt, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Wir möchten, dass der Messias zurückkommt. Und wir haben unsere Gründe dafür. Also stellen Sie sich die Frage, beten Sie jeden Tag? Und natürlich haben wir die Verheißung aus Matthäus 7 und Vers 7, wo es heißt, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und so folgt man manchmal auch diesem Muster in den Gebeten. Bittet, sucht, klopft an. Denn Gottes Verheißungen funktionieren. Und so ist also Punkt Nummer 5, stellen Sie sich selbst die Frage, bete ich jeden Tag? Und erinnern Sie sich an Hebräer 4, Vers 16, wo es heißt, Hebräer 4, Vers 16, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Punkt Nummer 6, lese ich jeden Tag die Bibel? Die Bibel offenbart die Denkweise Gottes. Lese ich jeden Tag die Bibel? Schlagen wir auf 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 15. 2. Timotheus Kapitel 2 und Vers 15. Hier heißt es, 2. Timotheus 2, Vers 15, bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als einen rechtschaffenen und untadeligen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Und das setzt natürlich voraus, dass man die Bibel studiert, damit man sie anwenden kann, dass man jeden Tag studiert. Und ich habe gerade vor kurzem erst wieder gehört, ich glaube, es war in einer meiner früheren Predigten, nein, es war im Kommentar über Erntedank und unseren nationalen Auftrag. Das ist ein Audiokommentar auf der Webseite, wo ich kommentiert habe, dass unsere Nation einmal eine moralische Nation war, als es noch eine bibellesende Nation war. Und wir sind heute nicht mehr so eine bibellesende Nation. Gerade kürzlich habe ich eine Umfrage gelesen, dass in England ein Drittel aller Kirchgänger zugeben, dass sie im gesamten vergangenen Jahr nicht ein einziges Mal die Bibel gelesen haben. Ein Drittel der Kirchgänger hat nicht einmal in der Bibel gelesen, für ein ganzes Jahr lang. Und ich ermutige Sie gerade hier, jeden Tag in der Bibel zu lesen. Und Herr Mertes ermutigt Sie ebenfalls dazu. Wir haben auch den Bibelfernlehrgang, der sehr reichhaltig und inspirierend ist. Und wenn Sie es noch nicht getan haben, dann studieren Sie diesen. Auch wenn Sie nur 1 oder 2 Fragen pro Tag schaffen. Erinnern Sie sich an Johannes 6, Vers 63, wo es heißt, Johannes 6, 63, die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Und in Apostelgeschichte 17, Vers 11 werden die Beröer dafür gelobt, dass sie das Wort bereitwillig aufnahmen und forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielte. Punkt 6 also, um sich selbst kennenzulernen und auf das Passa vorzubereiten, ist, lesen Sie jeden Tag die Bibel? Stellen Sie sich selbst die Frage, lese ich jeden Tag die Bibel? Und der 7. Punkt, stellen Sie sich selbst die Frage, bin ich empfänglich für die Worte Christi in Offenbarung 2 und 3? Punkt Nummer 7, stellen Sie sich die Frage, bin ich empfänglich für die Worte Christi in Offenbarung 2 und 3? Offenbarung 2 und 3 geben uns einen besonderen Test. Schlagen wir es auf, Offenbarung Kapitel 2. Offenbarung, das 2. Kapitel. Und hier stellen wir fest, dass es 7 Gemeinden gab, die auf einer Postroute lagen. Und ich versuche mir als Eselsbrücke zu merken, ESP. Ephesus, Smyrna, Pergamon. Und dann Thyatira, Sardis, Philadelphia und Laodicea. Aber zu jeder dieser Gemeinden sagt Jesus, zum Beispiel Offenbarung Kapitel 2, Vers 7, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Also, wer Ohren hat, der höre. Wie können Sie sich auf das Passa vorbereiten? Wie können Sie sich selbst erkennen, wenn Sie Ohren haben, zu hören, zuzuhören, zu verstehen, zu begreifen und zu verarbeiten, welche Botschaft darin steht. Und was ist die Botschaft? Für Ephesus ist sie, Vers 4, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte. Wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Es gibt also Dinge, die wir hassen können. Verstehen wir also, dass all diese Einstellungen auch in jedem Kirchenzeitalter vertreten sind, obwohl jede dieser Einstellungen zu einem gewissen Kirchenzeitalter vorherrschend war. Herr Herbert Armstrong drückt es in seinem Buch »Das unglaubliche Potenzial des Menschen« so aus. Auf Seite 169 schrieb er, »Die 7-Cent-Schreiben gelten für 7 aufeinanderfolgende Abschnitte des Gemeindezeitalters einzeln, sie gelten aber auch für die ganze Gemeinde in der gesamten Zeit. Mit anderen Worten, die Charakteristiken der Gemeinde zu Ephesus waren für den ersten Abschnitt bestimmend, jene der Laodicea-Gemeinde werden für den letzten bestimmend sein. Aber einige dieser Charakteristiken ziehen sich durch alle Abschnitte. Die Sendschreiben sind an die ganze Kirche gerichtet, was ich übrigens schon seit 52 Jahren sage, nur eben, dass einzelne Charakteristiken in einzelnen Abschnitten stärker hervortreten. So möchte ich Sie, Geschwister, ermutigen, sich all diese Kirchenzeitalter anzusehen. Haben Sie Ihre erste Liebe verlassen? Manche von uns sind schon seit langer Zeit in der Gemeinde. Und manchmal passiert es, dass wir Dinge für selbstverständlich nehmen. Und wenn wir unsere erste Liebe verlassen haben, dann müssen wir dem folgen, was Christus sagt. Tue Buße und tue die ersten Werke. Und das gilt für die Warnungen all dieser Gemeinden. Lesen wir Offenbarung Kapitel 2, Vers 15. Gerichtet an eine Gemeinde, die Kompromisse eingegangen ist. Hier heißt es, Vers 15, so hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Vers 16, tue Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Vers 19, gerichtet an die korrumpierte Gemeinde, ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld und weiß, dass du je länger, je mehr tust. Aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest. Diese Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und wiederum die Warnung zu bereuen, von diesem Weg umzukehren. Und so wiederum, Punkt 7, lesen Sie Offenbarung Kapitel 2 und 3 und seien Sie empfänglich für die Worte Christi in diesen Kapiteln. So haben wir nun 7 verschiedene Wege gesehen, wie wir uns selbst besser kennenlernen und auf das Passa vorbereiten können. Und was wird das Ergebnis sein Ihrer Selbstprüfung? In manchen Fällen kann das Ergebnis sein, dass Sie sagen, ich kann das nicht tun, das ist überwältigend, das ist zu viel für mich. Ich kann das alles nicht tun. Wenn Sie sich so fühlen, sollte Sie das motivieren, umso eher das Passa einzunehmen. Weil Sie erkennen, wie unfähig Sie alleine sind und wie sehr Sie das Opfer Christi brauchen. Wie sehr Sie Gottes Vergebung brauchen. Wie sehr Sie Gottes Gnade und Geduld brauchen. Seien Sie also dankbar in positiver Weise, wenn Sie auf das vergangene Jahr zurückblicken. Seien Sie dankbar für das positive Eingreifen, das Gott Ihnen gewährt hat. Und wenn Sie sich selbst prüfen, können Sie also auch die positiven Aspekte zählen. Und wenn Ihre Frau Ihnen gesagt hat, Liebling, du bist etwas geduldiger geworden, dieses Jahr mehr als letztes Jahr, dann können Sie auch das als einen Segen betrachten. Und Sie können die Segnungen zählen, die durch Gottes Eingreifen entstanden sind. Und das Ergebnis Ihrer Selbstprüfung sollte sein, dass Sie Ihre Charakterfehler erkennen, Ihre Schwächen, dass Sie erkennen, welche Ziele Sie noch nicht erreicht haben, was Sie noch überwinden müssen. Und dann wissen Sie mehr zu schätzen, welche Geduld und Barmherzigkeit Gott Ihnen erweist. Und dann haben Sie umso mehr den Wunsch, das Passa einzunehmen. Jesus sagte in Lukas 22, Vers 15, mich hat herzlich verlangt, dies Passahlamm mit euch zu essen. Diejenigen von Ihnen also, die getauft sind, werden sich selbst prüfen müssen und ebenfalls dieses Verlangen haben. Und diejenigen, die nicht getauft sind, sie sollten sich auch überprüfen und sie können sich Ziele setzen für das kommende Jahr. Und diejenigen, die wirklich getauft werden wollen, sollten sich für die Taufe von einem Prediger beraten lassen. Das Passa ist in gewisser Weise eine Erneuerung dessen, wofür man sich entschlossen hat bei der Taufe. Die Taufe ist eine vollständige Verpflichtung, die Zeit, als sie ihr Leben vollständig Gott und Christus übergeben haben. Und sie lieben Christus, wie es in Lukas Kapitel 14 heißt, mehr als Ehemann, Ehefrau, Kinder, Eltern und sogar sich selbst. Sonst können sie nicht sein Jünger sein. Die größte Verpflichtung ist also die bei der Taufe. Und dann ist das Passa eine Erneuerung dieser Verpflichtung, die wir bei der Taufe eingegangen sind. Und Sie müssen bei der Taufberatung natürlich sicherstellen, dass Sie die Kosten überschlagen haben und dass Sie wirklich bereit sind dafür. Nachdem Sie sich also überprüft haben, nehmen Sie das Passa im Glauben. Nehmen Sie das Passa ein in tiefer Wertschätzung für das Blut, das uns rein macht von allen Sünden. Und erinnern Sie sich, was Paulus geschrieben hat in 1. Korinther 11, Vers 28. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Das Ergebnis der Selbstüberprüfung und sich selbst kennenzulernen sollte Sie motivieren zu tiefgründigerer Dankbarkeit, wenn Sie das Passa im Glauben einnehmen. Geschwister, erkennen Sie sich also selbst und bereiten Sie sich auf das Passa vor.